Hallo Prenzlau, hallo Schwedt, Templin und Angermünde, hallo Uckermark. Ihr seid einer der 120.000 Uckermärkerinnen und Uckermärker, die uns gesucht und gefunden haben. Ihr seid richtig, eure Region ab sofort, auch im Podcast-Format. Und das sind wir.
Vom Leben und Streben in der Uckermark. Uckertalk, ein FluxFM Stadt-Land-Podcast mit Danilo Höpfner.
Ab sofort checken wir für euch einmal im Monat die Region, was euch beschäftigt. Was sind eure Themen gerade vor den Landtagswahlen in Brandenburg? Welche Forderungen und Erwartungen habt ihr? Wir wollen mit euch sprechen, mit den Leuten von vor Ort. Ihr könnt uns dazu jederzeit schreiben, was euch dazu einfällt, was eure Themen sind. Unter uckertalk@fluxfm.de findet ihr ab sofort den Kontakt zu uns. Heute zum Start der neuen Serie sprechen wir aber mit Carina Dörk, der Landrätin der Uckermark, wie sie auf die aktuelle Lage im Landkreis blickt und was sie meint, was die Menschen in der Region beschäftigt und welche Antworten sie für euch hat und für eure Themen. Das erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Herzlich willkommen bei Uckertalk von FluxFM.
Ja, mein Name ist Carina Dörk. Ich bin 59 Jahre alt, Landrätin der Uckermark seit 2018, direkt gewählt und von Beruf Diplom-Agraringenieur und Diplom-Verwaltungsbetriebswirt. Habe einen erwachsenen Sohn, der ist Landwirt und bin hier bodenständige Uckermärkerin.
Für die Berliner ist die Uckermark ziemlich interessant, für Urlaub, für Kurzurlaub. Viele kommen gern hierher, wobei die meisten Berliner oft gar nicht so richtig wissen, ist das noch Brandenburg, ist das schon Mecklenburg-Vorpommern, man weiß, Polen ist in der Nähe. Für jemanden, der keine Ahnung hat, wie würden Sie denn die Uckermark vorstellen? Wofür steht der Landkreis?
Na, zunächst einmal sind wir Brandenburger. Und zwar, glaube ich, wir haben uns ja auch bewusst, auch diese Region bewusst entschieden, nach der Wende Brandenburg zugehörig zu sein. Und wofür steht die Uckermark? Für eine wunderschöne Natur, für viel Platz, für Windmühlen, würde ich jetzt mal sagen, für Industriestandort Schwedt und ansonsten für Menschen, die man erstmal begeistern muss für sich, die nicht so schnell jemanden zuwenden, sondern man muss sie überzeugen, dass sie sich öffnen.
Wie nehmen Sie denn aktuell die Stimmung hier im Landkreis wahr?
Ganz unterschiedlich. Ich würde jetzt mal sagen, die meisten Menschen sind im Moment sehr zurückhaltend, was politische Aktionen betrifft. Ich habe ja, um das auch gleich einzuordnen, ich bin CDU-Mitglied, ich habe ja viele verschiedene Veranstaltungen in der letzten Zeit besucht, auch politische Veranstaltungen, und sehe eben im wenn man die Zeit davor sich betrachtet, dass weniger Interesse an politischen Veranstaltungen, jedenfalls hier in der Uckermark, zu verzeichnen ist. Und das sehe ich mit großer Sorge.
Was sind denn für die Uckermärker so die drei wichtigsten Probleme, die sie im Moment beschäftigen?
Die wirtschaftliche Situation ist, glaube ich, die allerwichtigste Problemlage. Dann würde ich sagen, die Inflation und die Migration.
Wir wollen da gleich mal über ein Thema sprechen, das auch immer aktueller wird, der Übergriff auf Menschen, die sich politisch im Land auf regionaler Ebene auch beteiligen. Wir sprechen inzwischen nicht nur von verbaler, sondern auch von körperlicher Gewalt an vielen Stellen. Wie gefährlich ist es im Landkreis Uckermark, sich politisch zu engagieren?
Im Moment würde ich sagen, jedenfalls direkte Übergriffe sind mir nicht bekannt, ist es an der Stelle nicht gefährlich. Natürlich gibt es immer die ein oder andere Aktion und natürlich ist an der einen oder anderen Stelle der Ton rau. Also wir hatten ja einige Kreistagssitzungen bezüglich unserer Unterkunft hier in Prenzlau, hier in der Brüsseler Allee, und da war der Ton schon stellenweise sehr rau und auch aus meiner Sicht nicht mehr angemessen.
Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Naja, generell finde ich, ist es schwieriger geworden, oder beziehungsweise es ist insgesamt, wir sehen das ja auch sowohl bei unseren Feuerwehrleuten als auch bei unseren Rettungsdienst, die Hemmschwelle, Leute zu beleidigen oder Leute anzugreifen verbal oder auch bei den Rettungsdienst wirklich jetzt auch schon direkt, aber auch bei unseren Mitarbeitern in der Verwaltung. Die Hemmschwelle ist sehr, sehr gesunken. Also das ist etwas, was ich auch hier bei uns in der Verwaltung feststelle. Also so viele Anzeigen, wie wir in den letzten, sag ich mal, ein, zwei Jahren stellen mussten, weil eben unsere Mitarbeiter belästigt, bedroht, beschimpft wurden, gab es vorher nicht. Also das ist schon eine Beobachtung, die mich mit Sorge dann auch wieder, auch mit Sorge, dass sich das möglicherweise dann irgendwann auch in wirklicher Gewalt auswirkt, hinterlässt.
Nun ist es ja so, die globalen Verwerfungen auf internationaler Bühne bekommt man ja auf lokaler Ebene inzwischen zu spüren, eben auch besonders in der Uckermark, damit sind wir bei PCK in Schwedt. Da gibt es das schöne Zitat, wenn das PCK hustet, hat Schwedt die Grippe, das nehme ich immer wieder wahr. Es geht um 3000 Mitarbeiter, aber eben auch die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Öl. Millionen sollen jetzt in den Umbau zur Transformation fließen. Wie blicken Sie denn auf das, was gerade in Schwedt geschieht?
Sehr differenziert. Zum einen finde ich es etwas problematisch, dass es durch eine Protokollnotiz des Bundeskanzlers dazu kam, dass wir auf russisches Öl verzichtet haben. Das kann man so oder anders bewerten, aber letztendlich muss ich immer mal sagen, wir beziehen jetzt verarbeitete Produkte aus China, die aus russischem Öl stammen. Und dann ist für mich die Frage, ist das eigentlich sinnvoll und macht das eigentlich wirklich ist es nicht wirtschaftlich eine Katastrophe, weil die Produkte sind viel teurer und unser eigenes PCK hat hier mit einer Verarbeitung derzeit 80% auch wirklich zu tun, dass sie ihre wirtschaftliche Situation so gestalten können, dass es irgendwie noch möglich ist, auch die gravierenden Maßnahmen, Umbaumaßnahmen zu realisieren. Und was sich abzeichnet, ist eben auch bei den Kontraktoren, also bei den Dienstleistern vom PCK, dass die eben zunehmend erstens nur Verträge bekommen für ein Jahr und zunehmend eben auch in Schwierigkeiten kommen. Und das macht mir große, große Sorge, weil das aus meiner Sicht nach wie vor ohne Not passiert ist. Man kann zu diesem russischen Krieg, und ich verurteile auch diesen Krieg sehr, eine entsprechende Meinung haben. Aber letztendlich muss man doch auch überlegen, welche Auswirkungen das hat und wie sinnvoll ist das. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dass die EU in Größenordnung mehr Überweisungen in Richtung Russland tätigt als vor dem Krieg, dann sage ich mir, ist es nicht besonders sinnvoll, auf russisches Öl zu verzichten. Ich bin dankbar dafür, dass es gelungen ist, kasachisches Öl auch durch die Pipeline fließen zu lassen, auch wenn die Menge eher gering ist. Aber es führt eben dazu, dass überhaupt eine Auslastung des PCKs von 80% generiert werden können. Und diese Schweröl-Anteile führen eben auch dazu, dass der Bitumen, der beim PCK produziert wird, eben auch dafür sorgt, dass der Straßenbau weitergeführt werden kann.
Nun ist aber auch gleichzeitig die Rede von einer Transformation. Sehen Sie da keine Chance, dass Schwedt tatsächlich auch ein neuer, moderner Standort durch diesen Wandel werden könnte?
Wir selbst sind ja auch ein Teil, der sich, also als Landkreis, der sich an der Stelle engagiert. Das heißt, wir werden Transformationsgelder nutzen, um ein neues Technikum an unserem OSZ, also Oberstufenzentrum in Schwedt, das direkt neben dem PCK liegt, aufzubauen. Wir werden ein neues Internat bauen und wir werden gemeinsam mit dem PCK Demonstratorenflächen errichten. Insgesamt wird die Fördersumme um 50 Millionen Euro sein. Also ich sehe schon auch, dass die Transformation notwendig ist, unabhängig davon, weil ich glaube, der Ölverbrauch wird sowieso langfristig rückläufig sein. Nur so wie man das in der Kohleregion gemacht hat, dass man 15 Jahre oder 18 Jahre Zeit hat, um das alles aufzubauen. Diese Zeit haben wir ja gar nicht mehr bekommen. Und das ist eigentlich das Fatale und das ist auch die Unsicherheit, die man überall spürt. Und ansonsten ist jetzt auch der GDF-Fonds geöffnet worden für Unternehmen. Das hätte ich mir von Anfang an gewünscht, dass die Dienstleister mehr davon profitieren können, weil sie sind diejenigen, die sich mittransformieren müssen, um sich auf die neue Situation einzustellen.
Nun ist ja PCK auch ein besonderes Unternehmen hier in der Uckermark, auch von nationaler Bedeutung letztlich. Wer sind denn sonst die großen Unternehmer hier im Landkreis, die von Relevanz sind?
Naja, in Schwedt ist es noch leibbar. Und ansonsten haben wir sehr viele kleine Unternehmen, sehr viele Mittelständler. Und das ist, glaube ich, auch das, wovon wir jetzt profitieren, auch in der Corona-Zeit schon, weil dadurch eben eine Breite an Unternehmen da ist, die nicht ganz so betroffen sind. Also viele Handwerker, viele Dienstleister, aber auch da merkt man, weil der Bau rückläufig ist. Aber auch Aleo Solar ist ja ein Dienstleister. Und wenn man sich überlegt, die Solarbranche müsste eigentlich jetzt boomen und wir haben Kurzarbeit, weil so viele chinesische Produkte auf den Markt schwimmen. Wir haben unseren Milchhof, wir haben konstante Milcherzeugungsbetriebe. Und trotzdem hat der Milchhof derzeit so seine Sorgen, weil eben die Rahmenbedingungen, die Energiekosten so hoch sind. Also es ist ja sind ja viele verschiedene Sachen. Und trotzdem blicke ich in die Zukunft mit sehr viel Optimismus, weil ich immer mehr sage, es wird wieder besser werden.
Sagen Sie auch wann?
Ich würde mal sagen, im nächsten Jahr um diese Zeit sind wir viele Schritte weiter und ich glaube einfach, dass sich dann schon wieder abzeichnet, dass es viele positive Signale gibt. Im Moment, glaube ich, muss man einfach auch den Menschen sagen, es ist jetzt eine Durststrecke, aber wir sehen ja, die Inflation geht zurück und wir müssen nur versuchen, dass wir unsere Betriebe auch so stabilisieren, dass sie diese schwere Zeit überstehen und dann sieht man nachher auch wieder einen Fortschritt. Ich wünschte mir von der Politik, von der Bundespolitik, dass sie insbesondere was Maut betrifft, was CO2-Bepreisung betrifft, da nochmal und auch die Diskussionen mit den Landwirten und die Rücknahme der Förderung, dass sie da nochmal in sich gehen, weil das sind Auswirkungen, die zum Schluss nachher der Steuerzahler, der jeder Einzelne zu bezahlen hat.
Welche Initiativen gibt es denn auch, um vielleicht neue Unternehmer anzuziehen und den Arbeitsmarkt zu stärken?
Naja, wir haben ja gerade im Bereich Schwedt sehr viel Unterstützung auch vom Land Brandenburg. Die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg hat dort eine Niederlassung, um Unternehmen hier anzusiedeln. Das Problem, was wir nach wie vor haben, wir haben hier exorbitant hohe Energiepreise, anders als woanders. Dadurch, dass aber jetzt die Bundesregierung gegensteuert und wir ab 2025, so die Auskunft der Bundesnetzagentur, in Größenordnung hier in Brandenburg entlastet werden, hoffe ich, dass das danach auch nochmal einen Schub bringt. Und auf der anderen Seite, wir hier als Landkreis haben den Breitbandausbau sehr intensiv forciert. Wir werden an fast jeder Milchkanne, wie das so schön heißt, ist ja so ein geflügelter Begriff in der Zwischenzeit geworden, Breitband zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt beim Ausbau der Weißen Flecke, der Ende des Jahres jedenfalls nach jetziger Planung vollzogen werden wird, dann schon 190 Millionen Euro verbaut. Und ich glaube, das ist auch nochmal, und werden dann gleich weitermachen mit dem Gigabit-Ausbau, das sind dann auch nochmal 103 Millionen. Und ich glaube, das ist nochmal ein Standortvorteil, weil wir auf der einen Seite eine wunderschöne Natur haben und dann die Möglichkeit eben bieten, hier online arbeiten zu können.
Ein Standortvorteil, der auch viele junge Menschen letztendlich anspricht, das sind wir beim demografischen Wandel, mit dem viele Landkreise in Brandenburg gerade sehr zu kämpfen haben. Welche Strategien haben Sie denn, um junge Menschen in der Region zu halten oder vielleicht sogar wieder zurückzugewinnen?
Ja, wir versuchen zu werben mit, wie gesagt, einer wunderschönen Natur, mit vorhandenen Kita-Plätzen, mit vorhandener Infrastruktur, um den jungen Menschen eine eine Perspektive zu bieten, das Großstadtleben vielleicht insbesondere, wenn sie Kinder haben, dann sich zu überlegen. Und dem haben wir eben eine Region entgegenzusetzen, die auf der einen Seite die Möglichkeit bietet, ungehindert und schnell einen Kita-Platz unkompliziert zu bekommen und dann natürlich seiner Arbeit nachzugehen. Und wenn dann demnächst die Kita-Beitragsfreiheit vollzogen wird, was versprochen worden ist, dann glaube ich, wird der eine oder andere aus dem Berlin-nahen Raum sich sicher auch nochmal für die Uckermark entscheiden. Ich glaube, das ist auch nochmal derzeit so ein bisschen Hemmnis dafür, dass in Berlin und in Mecklenburg gibt's ja die Beitragsfreiheit, bei uns ja noch nicht ganz. Und ich glaube, wenn das danach auch vollzogen wird, ist das nochmal gerade für junge Familien interessant. Und wir merken schon, dass insbesondere junge Leute den Familienverband wieder suchen. Also versuchen, hier zurückzukommen zu ihren Eltern, zu ihren ehemaligen Freunden, einfach um dann ihre Kinder anders aufziehen zu können und auch so ein bisschen die familiären Strukturen wieder zu stärken. Und das ist, glaube ich, in vielen Regionen so und das ist bei uns eben auch deutlich zu sehen.
Da Sie gerade Berlin angesprochen haben, haben Sie nicht auch ein bisschen Angst vor den Berlinern, die dann kommen könnten? Also wir bemerken das an den Nachbarlandkreisen, Barnim etwa, wo viele Berliner schon dorthin geflüchtet sind, aufgrund der steigenden Kosten in Berlin selbst, mit der Folge, dass auch die Kosten in den Nachbarlandkreisen gestiegen sind, gerade was Immobilien oder Mieten angeht. Macht dir das nicht ein bisschen Sorge?
Ach, Angst habe ich nicht, weil ich glaube, das sind ja immer zwei Seiten. Natürlich, auf der einen Seite führt es dazu, sieht man jetzt schon, und das ist aber eine Entwicklung, die ist schon seit vielen, vielen Jahren so, dass Immobilien hier insbesondere von Berlinern oder finanzstärkeren Menschen hier auch aktiv gesucht werden und auch bezogen werden. Und es gibt ja kaum noch Grundstücke bei uns, die zur Verfügung stehen. Aber es belebt natürlich auch. Natürlich ist es in kleineren Orten auch das ein oder andere Mal ein Konfliktpotenzial. Aber es ist auch gut, dass die eine oder andere neue Initiative sich genau dadurch auch entwickelt. Und das muss man einfach auch positiv sehen, weil ich glaube, das wird auch die Uckermark nochmal noch mehr, noch interessanter machen, als sie sowieso schon ist.
Die Uckermark in Zahlen.
Und wir kehren gleich zurück ins Landratsamt in Prenzlau. Zuvor ein kleiner Blick zurück. Die Uckermark ist ja schon ein recht altes Gebiet. Zu ihrer Gründungszeit im Mittelalter, da war sie Streitobjekt der Fürsten von Pommern, Mecklenburg und Brandenburg. So berichtet es das Geschichtsbuch. Deshalb wurde die Region zum Grenzgebiet aufgerüstet. Ein Grund übrigens, warum die Städte hier so viele Burgen, Stadtmauern, Türme und Tore hatten und teilweise immer noch haben. Streit um das Gebiet zwischen den Fürsten Mecklenburg, Pommern und Brandenburg. Da war doch was. Da klingelt's wieder. Die Länderbildung 1990. Sowohl das neue Mecklenburg-Vorpommern als auch das junge Brandenburg wollten an die Uckermark ran. Also, entschieden wurde in der neu eingeführten Demokratie nach der Wende demokratisch. Es gab eine Volksbefragung. In den offiziellen Angaben ist überall zu lesen, dass sich die Menschen damals sehr eindeutig für das Land Brandenburg entschieden hätten. Was das konkret in Zahlen bedeutet, findet man gar nicht so einfach. Aber wir haben es natürlich gefunden. Allein in der Stadt Prenzlau entschieden sich 93,6% der Wähler dafür, sich Brandenburg anzuschließen. Und schließlich sollte Prenzlau Jahre später mit dem Titel der Kreisstadt des neu gegründeten Landkreises Uckermark belohnt werden. So eindeutig, wie das heute aussieht, war es zunächst aber gar nicht. Wirtschaftliche Stärke strahlten Anfang der 90er weder Brandenburg noch Meckpomm aus. Und Randbezirk in Brandenburg wie heute, das wäre die Uckermark bzw. die damaligen Vorgängerkreise Angermünde, Prenzlau und Templin, schließlich auch in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Und ein klein wenig zerrissen wurde die Uckermark schon, denn die Stadt Straßburg und einige Dörfer drumherum wie Nieden, Schmarsow, Rollwitz oder Damerow, die kamen zu Mecklenburg-Vorpommern. Aber Achtung, die Minute Lokalgeschichte Zankapfel-Uckermark ist für heute noch nicht zu Ende. Was mit dem Landkreis Straßburg zu Meckpomm eingegliedert wurde, war nicht in Gänze mit dieser Entscheidung einverstanden. Die Gemeinden Fahrenholz, Güterberg, Jago, Lämmersdorf und viele andere, die wurden kurz danach aus dem Meckpomm-Landkreis Straßburg ausgegliedert und es ging in die Uckermark nach Brandenburg. Dazu gab es sogar einen Staatsvertrag zwischen den Ländern Brandenburg und MacPom über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze, feierlich besiegelt am 9. Mai 1992. Also, falls die Berlin-Kurzurlauber wieder nicht wissen, ob die Uckermark noch zu Brandenburg oder schon zu Mecklenburg-Vorpommern gehört, erzählt ihnen einfach diese verwirrungsfreie Geschichte. Und jetzt zurück ins Rathaus nach Prenzlau. Der Landkreis hatte eine ziemlich lange Grenze auch mit Polen. Stettin ist relativ nah, wohl auch die größte Stadt hier im Umfeld. Da gab es immer eine Kooperation, den Landkreis gemeinsam mit Stettin als europäische Metropolenregion zu entwickeln. Wie ist denn da der aktuelle Entwicklungsstand?
Naja, direkt mit Stettin ist derzeit die Zusammenarbeit nicht so, jedenfalls vom Landkreis aus, nicht so intensiv. Wir haben eine sehr intensive Beziehung zu unserem Nachbarlandkreis nach Gryfino und nach Czojna und nach Wałcz. Da haben wir gemeinsame Projekte, deutsch-polnische Projekte, die sehr interessant sind. Und Stettin nehmen wir wahr im großen Kontext. Aber da, glaube ich, ist die Zusammenarbeit auf anderer Ebene stärker. Ich weiß, dass der vor Corona, der Bürgermeister aus Schwedt, damals Herr Polzel, versucht hat, zusammen mit den Stettinern den Oder-Ausbau beziehungsweise den Schiffsverkehr auf der Oder nochmal neu zu denken. Und es gibt immer noch auch die Diskussion, eine neue Brücke über die Oder in Richtung Stettin und einer vernünftigen Anbindung nach Stettin zu generieren, auch die Schienenverbindung. Und da, glaube ich, wird sich auch an der Stelle nochmal viel bewegen, wenn die Schienenverbindung nach Stettin auch dann nachher 2026, 27 fertiggestellt sein wird. Aber es sind ja immer handelnde Personen und das muss sich erst wieder neu entwickeln. Also es ist jetzt seit Corona ein bisschen eingeschlafen, jedenfalls in dieser Richtung. Aber dafür haben wir andere Beziehungen intensiviert.
Nun gab es ja gerade zur Zeit der EU-Osterweiterung viele Befürchtungen, wie das dann weitergeht an der Grenze. Arbeitsplatzverluste, zunehmende Kriminalität, Autoklau. Das hat sich in der Form ja alles nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, Arbeitskräfte aus Polen sind inzwischen dringend gefragt. Aus Ihrer Sicht, wie haben sich denn die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Region zwischen den Uckermärkern und den benachbarten Polen entwickelt?
Ich glaube, sehr positiv. Also gerade in der Corona-Zeit, glaube ich, ist vielen wieder bewusst geworden, wie viele Arbeitskräfte wir eigentlich aus Polen tatsächlich haben. Und wenn ich das erlebe, gerade in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern und an vielen anderen Stellen bei den Dienstleistern, wäre das ohne Menschen aus der polnischen Region überhaupt schwer, unseren Wohlstand so zu erhalten. Und ich glaube, das nehmen die meisten auch sehr intensiv wahr. Und wenn man sich an den Wochenenden anschaut, sowohl in Schwedt als auch, wenn man Pasewalk-Löcknitz sich das anschaut, wie viele Uckermärker oder Deutsche in Richtung Polen fahren, um einzukaufen, um zu bummeln, um auch Stettin zu erleben, dort Konzerte zu besuchen. Das ist schon eine Region, die miteinander jetzt sich entwickelt. Also es ist sehr positiv in den letzten Jahren, glaube ich, auch von den Deutschen gesehen worden. Und die Nutzung auch, wie gesagt, der polnischen Struktur ist sehr intensiv.
Sie haben selber gesagt, die Uckermark ist bekannt für die Naturschönheiten, müssen wir gar nicht drauf rumreiten, das ist wirklich klar. Gibt es denn Maßnahmen, auch die Umwelt zu schützen und den nachhaltigen Tourismus an der Stelle zu fördern?
Also ich würde da auch nochmal sagen, die Uckermark ist, glaube ich, auch gut bekannt durch ihre kulturellen Angebote. Ich glaube, das, was wir als Uckermark an kulturellen Veranstaltungen hier bieten, das ist schon, glaube ich, sehr außergewöhnlich. Und natürlich gibt's auch nachhaltigen Tourismus. Wir haben sehr viele Touristiker, die auch auf die, sage ich mal, Sterne verzichten, weil sie eben nachhaltigen Tourismus anbieten. Das wird auch sehr stark nachgefragt. Und es war ja mal so der Gedanke, ob man nicht drüber nachdenken sollte, auch grüne Sterne zu vergeben. Dass man auch den Touristikern, die insbesondere sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, die Möglichkeit gibt, für sich zu werben auf andere Art und Weise. Da sind wir bisher nicht weitergekommen, aber das ist nochmal sowas für den Hinterkopf, dass man das irgendwann mal wieder stärker forciert.
Wie groß ist Ihre Sorge vor einem Rechtsruck bei den Brandenburg-Wahlen im Herbst?
Das ist eine gute Frage, die ich nicht so... Ich hoffe, ich bin ja immer optimistisch, ich hoffe, das ist das, was ich ja vorhin schon sagte, dass die Uckermärker, aber auch die Brandenburger sich genau anschauen, wen sie wählen und wie sie wählen. Weil letztendlich ich im Landkreis die Erfahrung machen musste, dass wir zwar eine Diskussion mit der AfD geführt haben, aber wenn es um die entscheidenden Abstimmungen ging, die AfD sich nicht für die Prozesse im Landkreis wirklich dann auch bekannt hat zu diesen Prozessen. Also ich nehme jetzt mal einfach den Haushalt, die AfD, allerdings auch die Freien Wähler, haben nicht einem einzigen Kreishaushalt zugestimmt. Und das bedeutet ja dann, wenn das so vollzogen wird, wir würden nicht eine einzige freiwillige Leistung, also weder Kultur noch Sportförderung noch Straßenbau noch viele andere Projekte, Schulsozialarbeit, alles, was wirklich als freiwillige Leistung vom Landkreis geleistet wird, durchführen können. Und das ist, glaube ich, etwas, was die wenigsten wissen, weil die meisten natürlich unzufrieden sind mit der derzeitigen Politik auf Bundesebene und da nicht mehr unterscheiden. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die derzeit besteht, dass alles in einen Topf geworfen wird und nicht unterschieden wird, wer hat eigentlich welche Funktion und wer ist wofür verantwortlich. Und hier vor Ort, kann ich immer nur sagen, haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren, CDU, SPD, die Grünen gehabt und wir haben sehr, sehr, sehr viel auf den Weg gebracht. Und deshalb hoffe ich einfach, dass die Menschen auch bei allem Frust, den ich zum Teil eben auch verstehen kann, doch nochmal schauen, wo wollen wir hin? Denn Opposition allein hilft ja nicht. Wenn man nur auf Konfrontation und Opposition aus ist, kriegt man nichts mehr gestaltet. Das wäre so ein bisschen die Sorge, die ich habe, aber der Optimismus ist immer noch da, dass ich glaube, die meisten sehen dann doch, dass wir hier etwas weiterentwickeln wollen und dass wir dafür auch ein starkes Votum brauchen und das Gleiche ist auch im Land. Denn es nutzt ja nichts. Ich will jetzt gar nicht mit Brandmauer anfangen, weil das ist so ein Thema, was ich ungern, dieses Wort bediene ich ungern. Wir sind Demokraten. Man muss sich demokratisch mit dem politischen Gegner auseinandersetzen. Aber wenn es dann nachher dazu führt, dass man eine Dreier- oder Viererkoalition braucht, weil man nicht mit der AfD zusammenarbeiten will, dann muss sich jeder überlegen, wie das Abstimmungsverhältnis nachher auf eine mögliche Regierung sich auswirkt. Und ich glaube, das ist schwierig, den Menschen zu erklären. Da wirklich auch nochmal diesen politischen Aspekt mit in die Diskussion zu bringen, dass es ansonsten, und wir sehen das ja bei den Dreierkoalitionen als im Bund als auch im Land, dass das schwierig ist zu regieren, weil die Unterschiede so sehr groß sind. Weil jeder natürlich seinen Wählern auch Versprechen gemacht haben, die kontra dessen sind, was der andere Koalitionspartner hat. Und jeder möchte natürlich auch wiedergewählt werden und seine Dinge durchsetzen. Und dann haben wir das, was wir im Bund extrem erleben, eine Situation, die eher zum Stillstand als zu einer Entwicklung führt. Oder dass man gar nicht mehr wahrnimmt, weil der Streit immerzu da ist, was eigentlich sich in der Zwischenzeit entwickelt hat. Und das ist eigentlich fatal.
Frau Dück, zum Schluss, welche langfristigen Ziele und Visionen haben Sie denn da für die Uckermark? Also gibt es besondere Projekte oder Initiativen, auf die Sie da besonders stolz sind oder die in naher Zukunft umgesetzt werden sollen?
Also das, was ich mir vorgenommen habe für die nächste Zeit, erst einmal, dass wir den Breitbandausbau tatsächlich, und da haben wir, und da bin ich auch dankbar, sowohl dem Land als auch dem Bund, ja, die Fördermittelbescheide schon zu liegen für den Gigabit-Ausbau und werden da nahtlos weitermachen. Das ist ein Großprojekt. Dann wünsche ich mir, dass wir die Stabilisierung der Wirtschaft irgendwie hinkriegen. Das sind Rahmenbedingungen von außen. Aber wir selbst werden weiter auch am Projekt Schulsozialarbeiter arbeiten. Wir selbst haben auch Schulsozialarbeiter eingestellt, weil ich der Meinung bin, jede Schule braucht mindestens einen Schulsozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin. Und das muss eigentlich gegenfinanziert werden vom Land, was es derzeit nur bedingt ist. Und wir brauchen wirklich, ist ja überall redet jeder, aber wir brauchen mehr Geld für die Bildung und wir brauchen einfach eine, aus meiner Sicht auch eine Ausbildungspflicht. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Schüler, wenn sie aus der Schule kommen, wissen, sie werden erst dann in die Welt entlassen, wenn sie tatsächlich eine Ausbildung gemacht haben. Viele reifen ja sicher auch in der Zeit noch daran, weil gerade die nicht so gute Schulabschlüsse haben und auch es schwierig haben, sich einer Ausbildung und den betrieblichen Belangen zu unterwerfen, brauchen eben eine stärkere Betreuung. Das heißt, das muss dann eben außerbetrieblich erfolgen. Das hatten wir ja nach der Wende schon mal, diese Struktur, und die brauchen wir halt wieder.
Aber zur Umsetzung einer Ausbildungspflicht, dafür müssten Sie in die Bundespolitik. Haben Sie da auch Ambitionen?
Ich habe keine Ambitionen. Ich bin hier sehr zufrieden. Ich mache meine Arbeit sehr gern, aber bisher, ich will sowas gar nicht ausschließen, ohne dass ich hier das, weil bisher war mein Leben so, dass auch diese Position, die ich jetzt habe, ich nicht aktiv angestrebt habe, das hat sich so ergeben. Und deshalb, aber ich bin 60. Ich glaube, es gibt viele, oder noch nicht ganz 60, es gibt viele junge Leute, die das anstreben. Ich lasse mich immer überraschen von all dem, was da kommt. Aber meine Arbeit hier mache ich an den meisten Tagen sehr, sehr gern. Es gibt so 2, 3, 5 Ausnahmen im Monat immer. Aber ansonsten ist es hier eine, als Landrätin eine Aufgabe, weil man sehr viel gestalten kann. Und ich bin niemand, der so gerne redet und diskutiert, sondern ich bin lieber auf einer Ebene, wo ich wirklich was gestalten kann, was umsetzen kann und einen Mehrwert für mich auch sehe.
Carina Dürk war das. Was meint ihr? Hat die Landrätin mit ihren Einschätzungen recht? Schreibt uns an uckertalk@fluxfm.de. In den kommenden Ausgaben stellen wir euch Leute vor, die Ideen haben, Organisationen in der Region, die Vorstellungen einer lebenswerten Uckermark präsentieren wollen. Wollt auch ihr dabei sein? Nehmt gern Kontakt zu uns auf. Die Mailadresse, die kennt ihr schon, uckertalk@fluxfm.de. Bis zur nächsten Ausgabe. Eine gute Zeit.
Vom Leben und Streben in der Uckermark. Uckertalk. Ein FluxFM Stadt-Land-Podcast mit Danilo Höpfner. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.